Willkommen beim Königskinder-Podcast, dem Audioableger der gleichnamigen Porträtserie auf YouTube. Die Serie mit dem Motto »Eine Person, ein Sessel, eine Geschichte« wird präsentiert von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. In der heutigen Folge spricht Theo Lehmann über den Preis der Nachfolge.
Für mich war klar, ich bin ein Prediger der Wahrheit, ich lebe in einem System der Lüge. Es muss also zu einem Zusammenprall kommen. Ein Prediger, der muss bereit sein, für das, was er auf der Kanzel gesagt hat, sofort aufs Schafott zu gehen. Und das war die Einstellung, mit der ich in das Pfarramt gegangen bin. Ich werde predigen, ich will die Wahrheit sagen, aber ich bin bereit, den Preis zu zahlen, wenn es noch ankommt. Ich habe geglaubt und habe gelebt und habe gepredigt. Amen. Das war's. Ich bin in den Glauben reingewachsen. Ich bin Pastorensohn. Gott sei Dank bin ich im gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und ich bin einfach in den Glauben reingestolpert, Kindergottesdienst und was nur alles für Stationen so sind. Also ich kann gar nicht sagen, wo ich mich bekehrt hätte. Also ich, es ist eigentlich eigenartig, als Evangelist drängt man ja immer auf Bekehrung. Und ich selber habe aber nie eine Bekehrung erlebt, in dem Sinne, dass ich einen Evangelisten erlebt hätte oder eine Evangelisation oder sowas. Also für mich war meine Konfirmation meine Bekehrung. Das habe ich ganz ernst genommen. Natürlich sagen manche, ja, dann ist kein Wunder, dass du auch Pfarrer geworden bist, wenn du aus dem Pfarrhaus gekommen bist und gläubig geworden bist. Aber so ist das eben gar nicht, denn ich habe einen älteren Bruder gehabt, der war 5 Jahre älter. Der hat die gleiche Erziehung gehabt. Und eines Tages, nachdem er sogar Theologie studiert hatte, ist der mit der ganzen Familie aus der Kirche ausgetreten. Also das heißt, er hat was gemacht, was ich auch gemacht habe, nämlich eine Entscheidung gefällt. Ich habe mal eine Entscheidung gefällt, ich will mit Jesus leben. Und er hat eine Entscheidung gefällt, ich will nicht mit Jesus leben. Obwohl er den gleichen Hintergrund hat, die gleichen Gebete für ihn gesprochen worden sind, das gleiche Elternhaus, hat sogar Theologie studiert und so weiter und so fort. Der hat alles gekannt und gewusst, aber er hat keinen Zugang gefunden oder die Gründe kenne ich nicht. Wir sind verschiedene Wege gegangen und ich bin durchs Land gezogen und habe für Jesus eingeladen als Evangelist und er hat Bestseller gegen die Kirche geschrieben. 2 verschiedene Brüder mit dem gleichen Elternhaus. Ich war ständig konfrontiert als Jugendlicher mit dieser steilen These, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Und mit allen anderen Thesen, die sonst noch an allen Wänden da dran klebten. Da musste man sich ja ständig damit auseinandersetzen. Das äußerte sich zum Beispiel ganz praktisch darin, sollte ja jeder möglichst in der FDJ Mitglied sein. Dass man sich auseinandersetzt, trete ich jetzt in die Freie Deutsche Jugend ein oder nicht? Der Freie Deutsche Jugend war das Billett für die Oberschule. Wer nicht da drin war, hatte keine Chance, auf eine Oberschule zu kommen, geschweige denn zum Studium. Die Weichen musste man schon als Schulkind stellen. Und man musste genau wissen, bleibe ich beim christlichen Glauben oder lasse ich mich auf diese Ideologie ein? Das ist für mich allerdings nie irgendwie eine diskutierbare Frage gewesen. Also ich habe nie den Gedanken gehabt, könntest du vielleicht Kompromisse machen, um da mitzumachen oder so. Für mich war es klar, ich lebe als Christ und wusste daher, ich kann bestimmte Dinge nicht mitmachen. Die ersten Jahre, also wenn mich jemand gefragt hat, ob ich auch Pfarrer werden will, da habe ich immer gesagt, Pfarrer jedenfalls nicht. Das habe ich von Anfang an abgelehnt. Und dann bin ich auf den Kirchentag nach Berlin gefahren, als Jugendlicher. Und damals waren die Kirchentage ja was völlig anderes wie heute. Also da traten ja gestandene Gottesmänner auf, die da Bibelarbeiten gehalten haben. Und nicht solche Kasperfiguren wie der Dalai Lama und lauter solches Zeug. Ich bin in irgendeiner Bibelarbeit gewesen. Ich weiß weder, worum es da ging, noch weiß ich, wer der Prediger war. Jedenfalls, als ich vom Kirchentag nach Hause fuhr, mit dem Fahrrad, ich fuhr mit dem Fahrrad nach Berlin, da wusste ich, ich werde Theologie studieren. Da war ich im 11. Schuljahr. Da ist die Entscheidung gefallen. Das ist durch eine Predigt gekommen. Ich war ja Prediger. Also ich musste in aller Öffentlichkeit reden. Natürlich Bibeltexte auslegen, klar. Aber es waren ja öffentliche Veranstaltungen. Ständig musste ich vor Leute treten, in der Öffentlichkeit reden. Und das wusste jeder bei uns in jeder Schulklasse, auch in jeder Predigt, da saßen einfach Spitzel drin. Das wusste man. Da musste ich klug sein wie eine Schlange und ohne falsch wie eine Taube. Das heißt, ich musste das Evangelium der Wahrheit predigen, aber ich musste es oft so tun, dass ich nicht angreifbar war. Dass mir niemand unterstellen konnte, dass ich zum Beispiel gegen den Staat wäre oder sowas. Und ich habe das zu einer großen Meisterschaft entwickelt, wie man predigt, ohne diesen Anstoß zu erregen. Wir haben immer in der größten Kirche der Stadt gepredigt, die fiel immer nach 10 Jahren ein, dann mussten wir in die nächste Kirche ziehen. Wir haben eine große Kirche an der Oper stehen, in der Mitte der Stadt. Also 3000 junge Leute sind da drin. Also stehen die im Gang, die Türe bleibt offen, damit überhaupt noch frische Luft reinkommt. Ich stehe vorne auf so einem großen Brett und predige und sehe, was auf dem großen Parkplatz vor der Kirche und der Oper vor sich geht. Und sehe auf einmal Mannschaftswagen kommen, also Leute mit Uniformen, die springen da ab und bauen sich vor der Kirche irgendwo auf. Während ich predigte, das haben mir die Knie gezittert, weil ich ja nicht wusste, verhaften die mich oder die Jugendlichen oder wird der Gottesdienst gesprengt oder was passiert jetzt eigentlich? Bedrohlich. Es ist gar nichts passiert. Es war eine reine Drohgebärde, nur um uns Angst zu machen. Da habe ich gezittert und habe wie ein Weltmeister weiter gepredigt, aber ich musste das sehen und die Jugendlichen haben es zum Glück ja nicht gesehen. Das ist ja hinter ihren Rücken passiert, auf dem Platz draußen. Bei solchen Momenten, da schließt man ab. Und das war eine Einstellung, die habe ich von Anfang an gehabt. Als Student habe ich mal gelesen, da hat einer geschrieben, ein Prediger, der muss bereit sein, für das, was er auf der Kanzel gesagt hat, sofort aufs Schafott zu gehen. Und das war die Einstellung, mit der ich in das Pfarramt gegangen bin. Ich werde predigen, ich will die Wahrheit sagen, aber ich bin bereit, den Preis zu zahlen, wenn es drauf ankommt. Also ich habe mit anderen Worten immer damit gerechnet, dass ich verhaftet werde oder irgend sowas passiert. Immer. Ich habe immer damit gerechnet und kann jetzt hinterher sagen, mich hat Gott bewahrt, mir ist gar nichts passiert. Ich war nicht einen Tag verhaftet oder sowas, gar nicht. Aber das weiß man in der Situation ja nicht. Aber das war mein Dienst, die Predigt musste ich halten und das habe ich getan. Man hat vieles sozusagen einfach getan, ohne groß drüber nachzudenken. Für mich war klar, ich bin ein Prediger der Wahrheit, ich lebe in einem System der Lüge, es muss also zu einem Zusammenprall kommen. Das war mir klar. Die Stasi, das, so steht es ja in der Akte drin, werden Ziele formuliert und das Ziel war, ich sollte die Stadt verlassen und den Beruf verlieren. Ich sollte aus Chemnitz verschwinden, also aus Karl-Marx-Stadt. Das war das Ziel. Es kamen bei uns 3 Jahre lang jeden Monat 3000 junge Menschen in den Gottesdienst. Und der war ganz auf mich konzentriert. Ich war halt der Prediger. Die jungen Leute haben den Theo-Gottesdienst genannt. Ich war so eine Art irgendwie, ich will nicht sagen Symbolfigur, aber jedenfalls, sie haben sich ja viele, Gott sei Dank, an mir orientiert, an meinen Predigten. Wenn die jetzt gehört hätten, der Löhmann ist nach dem Westen abgehauen. Das wäre ein moralischer Riesenschaden gewesen. Ich habe ja das erlebt jedes Mal, wenn ihr noch von den großen Schlagersängern oder so ging, der Biermann, die Nina Hagen, was das für uns als junge Leute bedeutet hatte, dass lauter so Menschen, die irgendwie eine große Rolle gespielt haben, aus der Republik verschwanden. Und das konnte ich schon mal diesen jungen Leuten nicht antun. Die waren ja praktisch wie meine Gemeinde. Ich habe mich als den Hirten gefühlt, der für diese Leute da war. Und folglich bin ich in mich gegangen, bin ich geblieben. Ja. Ich habe meistens die Predigt mit einem Witz angefangen, einfach weil das die Stimmung auflockert, der immer, natürlich immer irgendwas mit der Predigt zu tun haben musste. Also nicht einfach bloß einen Witz erzählen, sondern das war eine Hinleitung zur Predigt. Also es war eine lockere Atmosphäre. Und zu dem Ganzen gehörten ja auch die Band, die Lieder und was wir da gemacht haben. Aber wir haben eben nichts Besonderes gemacht in diesem Gottesdienst. Das ist ja eben das Faszinierende gewesen. Das war eine ganz einfache Form. Die Band spielte Lied, dann halte ich eine Begrüßung, dann spielte noch ein Lied und noch eins. Da kommt ein Sänger, dann haben wir immer 20 Minuten eine Besonderheit gehabt, der besondere Botschaft brachte. Und dann kommt die Predigt und dann ein Lied und Gebet und Schluss. Eine ganz einfache Form, und das war wahrscheinlich die Stärke des Gottesdienstes. Und ich habe erst immer gedacht, na ja, nach 2, 3 Jahren haben es die jungen Leute satt, da wollen die was Neues. Nee, 30 Jahre lang haben die sich das angehört. Es ging darum, einen Bibeltext auszulegen. Also nicht irgendwelche eigenen Gedanken loszulassen, sondern den vorliegenden Bibeltext, den ich mir selber aussuchen konnte immer, den auszulegen. Und die Bibel wird, indem man sie konsequent auslegt, wird die so interessant und spannend, dass es völlig überflüssig ist, irgendwelche Mätzchen anzubringen, das Nuklearstückchen und alles ist ja Quatsch, was heutzutage gemacht wird, ist alles nicht nötig. Den Bibeltext sorgfältig auslegen. Und bei jedem Satz bedenken, wozu sage ich diesen Satz? Sage ich den, um meine Gelehrsamkeit zu beweisen oder irgend sowas? Ich frage mich immer, weil ich alle Predigten schriftlich mache, bringt das einen Hörer weiter? Bringt das ihn zu Christus näher oder nicht? Und alles, was nicht mit Christus zu tun hat und nicht weiterbringt, wird rausgeschmissen. Da habe ich x eigene Predigten, viel Rotstift verbraucht, fliegt raus. Immer die Frage, hilft das dem jungen Menschen, ob er Christus näher kommt und vom Glauben mehr versteht? Der außerirdische Jesus ist in unsere Welt gekommen als der Abgesandte Gottes und bietet uns an, er bringt uns in den Himmel. Er vergibt uns unsere Sünde und wenn wir an ihn glauben, kommen wir in den Himmel. So, das ist eigentlich schon alles. Das Zentrum war immer, kehre um, bekehre dich. Darum ging es, in jeder Predigt. Bekehre dich. Ich habe vorher das Angebot gemacht, die Schrift ausgelegt, das Heilsangebot gemacht, vom Retter. Aber am Ende ging es immer darum, bekehre dich. Das muss gar nicht immer ausgesprochen sein oder so. Aber jedenfalls, darum ging es. Ich wollte Menschen für Jesus gewinnen. Das wollte ich. Und indem ich das, was er gesagt hat, versucht habe, den Jugendlichen klarzumachen, habe ich seinen Auftrag erfüllt. Und dann habe ich gesagt, so, dem schließt euch an. Natürlich habe ich mit dem Glauben in lebenslanger gute Erfahrungen gemacht. Aber das kann ja nicht das Predigtthema sein. Das kann ja nicht das Thema sein, mit was ich den jungen Leuten predige. Den muss ich ja Evangelium predigen. Und irgendwie liegt in dem Evangelium eine Kraft, wenn es gepredigt wird. Es wird nicht leer zurückkommen. Es kommt nicht leer zurück. Und wenn das Kreuz wirklich gepredigt wird und dargestellt wird und gepredigt wird, und ich habe nie meine eigenen Befindlichkeiten oder meine Erlebnisse oder meine Person kam in Predigten irgendwo mal vor, also Beispiel, das gibt's ja, aber ich meine, ich habe nicht über meinen Glauben oder so überhaupt gar nicht weder reflektiert noch drüber geredet. Ich habe geglaubt und habe gelebt und habe gepredigt. Amen, das war's. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das war mal eine Jahreslosung irgendwann in den 80er Jahren. Also irgendwie vertraut auf den Herrn für immer, hieß die Jahreslosung. Und ich habe mit dem Jörg zusammen dieses Lied geschrieben in dem laufenden Jahr, im Frühjahr. Also normalerweise muss man ja das Lied für die Jahreslosung ein Jahr vorher fertig haben, damit man es verbreiten kann. Wir hatten ja keine Verbreitungsmöglichkeiten. Wir haben ja keinen Rundfunk gehabt oder Noten drucken können. Das gab es für uns nicht. Wir hatten eine Verbreitungsmöglichkeit und das war eben, dass wir es gesungen haben. Und dieses Lied war gedacht als ein Trostlied für die vielen hunderttausend jungen Leuten, die ihre Träume riskiert haben, weil sie Christen waren. Ich habe zum Beispiel an meine eigenen 3 Töchter gedacht. Die haben ja auch mal Träume gehabt, dass sie auf der Oberschule dürfen. und dass sie studieren könnten oder so. Aber weil sie Christen waren und weil sie einen falschen Vater gehabt haben, flogen sie eben alle drei aus der Schule raus und jede Art von Weiterbildung war aus. Und meine drei Töchter, die haben dann Krankenschwester gelernt und Schwester für behinderte Kinder, machen sie heute noch und sind damit glücklich geworden. Aber die haben ja erstmal wirklich wie jeder andere Träume gehabt. Und das gab ja nicht nur meine drei Töchter, es gab ja im Land überall tausende junge Christen, die das Abitur nicht machen durften und auf keine Oberschule kamen und auf keine Universitätsstudien treiben durften. Und für die haben wir das Lied geschrieben. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Das war der Refrain. Und das andere war eben, kann sein, dass du für Gott deine Träume riskieren musst. Ich habe die Träume riskiert, zum Beispiel von der Welt mal ein bisschen mehr zu sehen, als das, was hinter der sächsischen Grenze ist oder die DDR-Grenzen war. Ich hätte gerne die Welt gesehen. Ja. Und wenn ich nur noch eine Zelle bekommen hätte, in der ich leben kann, das wäre das gewesen, was ich riskiert hätte. Alles aufgeben, um in einer Zelle dann als Gefangener zu sitzen. Also ich habe keine Kämpfe mit Gott ausgekämpft, gar nicht. Er hat es uns doch vorausgesagt, eben, dass wir was riskieren müssen, wenn wir ihm nachfolgen wollen und dass wir auch leiden müssen. Das steht doch in der Bibel drin, wir müssen durch viel Leiden ins Reich Gottes eingehen. Das ist doch alles nichts Neues. Und ich habe es immer leben müssen, ja gut, so. Also ich habe nie einen Grund gehabt, mich mit Gott auseinanderzusetzen. Glücklicherweise. Wir leben ja in einem behüteten Land, aber das bleibt ja nicht so ruhig, wie es ist. Und wenn die ganze Welt unter einer Christenverfolgung leidet und Millionen Christen drangsaliert werden, werden es auch die Christen in Deutschland irgendwann noch zu spüren kriegen. Das heißt, wir müssen uns noch bewähren. Und ich frage mich immer mehr, gerade wenn ich die Jugendarbeit betrachte, die kirchliche Jugendarbeit, was kriegen die jungen Leute mit? Was haben die eigentlich für einen Fundus, wenn die mal ins Gefängnis kommen? Wenn die für ihren Glauben ihren Beruf aufgeben müssen, was haben die denn? Mit ein paar Lobpreisgesängen und so ein bisschen rumgetändelt und frommen Tänzen und so, ist doch da nichts zu machen. Was ist die Basis, die Glaubensbasis? Worauf stehen die eigentlich? Und ich habe den Eindruck, da macht sich auch die Kirche schuldig, die gibt den jungen Leuten keine Hilfe. Vor dem Tod habe ich keine Angst. Aber wenn ich mir anfange, Gedanken zu machen, wie das mal wird mit meinem Tod, der mir immer näher rückt, dann sage ich mir, oder sage ich zu Christus, mein Ende und die Lebensumstände meines Sterbens, das liegt in Gottes Hand. Und folglich brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Amen. Und Schluss. Und dann höre ich auf. Das meint die Bibel mit, hier werft eure Sorge auf ihn. Das geht mich jetzt gar nichts an und ich kann sicher sein, Tod und Umstände sind in Gottes Hand, das wird er alles regeln, zum Besten. Und das macht mich ruhig und mit diesem Gedanken tröste ich mich. Ja. Aber ich habe nicht Furcht vor dem Tod. Man will gerne leben, na klar. Die Panik eines Nichtchristen, die man von so vielen Berichten oder von Sterbenden weiß, die habe ich überhaupt nicht. Ich weiß, ich komme in den Himmel. Da gehe ich hin. Wir stellen bei der Evangelisation immer ein großes Kreuz vorne auf die Bühne. Und da sage ich so, hier haben wir als die Mitarbeiter ein Kreuz hingestellt. Und jeder kennt dieses Symbol. Das ist ja weiter nicht ein Ding aus Holz, aber das ist ein Symbol, das bedeutet Jesus. Klar. Und was wir dir hier zeigen, dieses Symbol, Jesus, wenn du zu dem kommen möchtest, kannst du das genauso in der Symbolsprache ausdrücken, wie wir das hier gemacht haben. Du stehst auf, verlässt deinen alten Platz, dein altes Leben, kommst die paar Schritte hier vor und stellst dich vor das Kreuz. Du konntest hier vor immer mit dem Kreuz im Blick. Das heißt, ich gebe meinem Leben jetzt eine neue Wendung. Und wenn du hier vorne stehst, da werden wir Jesus, den Auferstandenen und Gegenwärtigen, anreden. Das nennen wir Christen beten. Und ich bleibe hier bloß stehen, damit du weißt, wo du hingehen sollst und damit ich dir helfen kann. Nämlich, ich werde dir nachher ein Gebet vorsprechen, in ein paar ganz kurzen Sätzen. Und wenn du das zu deinem eigenen Gebet machst und laut nachsprichst, da sprechen wir gemeinsam den auferstandenen, jetzt gegenwärtigen Jesus an. Das ist die Bekehrung. Dann kommt noch vieles, da kommt noch ein langer Weg. Aber es geht hier in dieser Veranstaltung um diesen einen ersten Schritt, dass du dich Jesus anschließt. So. Und wenn jetzt das Lied gespielt wird, während des Liedes kannst du kommen. So ist das immer an jedem Abend der Evangelisation gewesen, an jedem Abend die gleiche Rede. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und präge mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.